Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Shinzo Abe, Japans Premier, tritt zurück. Was wird aus dem namensgleichen ökonomischen Kurs? Was wird aus Abenomics ohne Abe? Dazu gleich mehr. Zum Start aber die verspätete Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin, Corona-bedingt am Ende des Sommers statt wie sonst am Anfang. Theo Gers hat dazugehört und wie nicht anders zu erwarten war, thematisch ging es in weiten Teilen um die neuen Corona-Regeln, die gestern mit den Ministerpräsidenten der Länder vereinbart worden waren. Herr Gers, wie viel Raum blieb denn da überhaupt für Wirtschaftsthemen?
Also Frau Becker, Sie haben natürlich recht, die Pandemie, Corona, war schon das beherrschende Thema heute. Aber im Rahmen des Krisenmanagements steht auch bei Angela Merkel die Wirtschaft ziemlich weit oben. Sie nannte für den Herbst drei Top-Prioritäten. An erster Stelle Schulen und Kitas offen zu halten, aber an zweiter Stelle dann schon die Wirtschaft am Laufen zu halten oder wieder ans Laufen zu bringen. Also mangelndes Problembewusstsein würde ich jetzt bei der Kanzlerin nicht verorten. Sie verwies auch nicht, wahrscheinlich nicht ohne Grund darauf, dass sie ja schon eine Krise gemeistert habe, die Bankenkrise, aber diesmal sei die Herausforderung größer. Bei der Bankenkrise habe man gewusst, wo man ansetzen musste, also Banken retten mit vielen Milliarden. Jetzt sei das anders, man wisse eben nicht, ob das ganze Corona-Problem noch 3, 12 oder 15 Monate dauere, und dementsprechend, so Angela Merkel, fahre man weiter auf Sicht.
Wir handeln verantwortlich, wir gehen nicht zu weit in die Zukunft hinein. Aber wir dürfen auch nicht monatliche Unsicherheit schüren, sondern es muss auch eine belastbare Grundlage sein. Das hat uns jetzt ja auch bei den Entscheidungen zum Kurzarbeitergeld sehr bewegt.
Ja, damit hat Angela Merkel die Beschlüsse vom Dienstag hier nochmal verteidigt, das Kurzarbeitergeld zu verlängern. Aber da tut sich natürlich, Frau Becker, ein Spannungsfeld auf, denn Kurzarbeit zu finanzieren ist ein teures Vergnügen.
Was Sie gerade angesprochen haben, Verlängerung des Kurzarbeitergeldes wenige Wochen zuvor, das 130 Milliarden Euro schwere Corona-Konjunkturpaket. Diese Frage übernehmen wir uns. Kann man das überhaupt stemmen? Ist die Frage beantwortet worden?
Ja, sie wurde auch gestellt, denn das bewegt natürlich nicht nur Journalisten, das bewegt auch die Bürger draußen im Land. Geht das alles noch in die richtige Richtung mit der Rekordverschuldung? Merkel sagt, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, Frau Becker, ja, Deutschland kann sich das leisten. Mehr noch, Angela Merkel sagt, Deutschland müsse sich das sogar leisten.
Wenn außergewöhnliche Umstände es nicht ermöglichen, auch außergewöhnlich zu handeln, dann macht man politisch etwas falsch. Ich bin der festen Überzeugung, dass das eine gute Entscheidung ist, sich jetzt in hohem Maße zu verschulden, weil alles andere uns noch viel länger in der sozusagen Kralle der Pandemie halten würde. Und wir absolut jetzt richtig agieren.
Ja, also absolut richtig agieren, alles, was wir im Moment machen, so Angela Merkel. Sie fühlt sich übrigens auch rückwirkend bestätigt. Sie sei froh, hat sie gesagt, betonte sie, dass man eben nicht in den letzten Jahren das süße Gift sich habe einreden lassen, in guten Zeiten doch auch mal mehr Schulden zu machen. Jetzt zeige es sich, wie gut es gewesen sei, in den letzten Jahren beim Geld auf die Bremse zu treten und sich so Luft zu verschaffen für eine Krise, wie sie jetzt aufgetreten ist. Allerdings, sie betonte auch, klar, es gäbe jetzt klare Vorgaben, auch zurück zur Schuldenbremse zu kommen. Die ist ja in diesem Jahr ausgesetzt, Frau Becker, und wird wohl auch im nächsten Jahr ausgesetzt bleiben. Da ist ja in dieser Woche beim Koalitionsausschuss die Katze aus dem Sack gelassen worden. Aber Finanzminister Scholz soll ja bekanntlich prüfen, wie man dahin kommt, 2022 wieder die Schuldenbremse einzuhalten.
Anderes Thema, nicht im Corona-Kontext, das in der nächsten Woche erneut brisant wird. Der Finanzausschuss wird sich am Montag mit dem Skandalkonzern Wirecard beschäftigen. Das Bundeskanzleramt wird dann befragt. Und Wirecard kann ja für die Kanzlerin auch zum persönlichen Problem werden, denn ihr wird ja vorgeworfen, dass sie sich auf einer China-Reise für den Konzern verwendet hat.
Ja, genau, das Thema kommt Anfang der Woche, Montag, Dienstag, mit Macht zurück. Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag. Merkel selbst wird da nicht befragt. Deshalb fragte ein Journalist heute, wie war das denn beim China-Besuch im September 2019? Da hatte sich Merkel ja für Wirecard in Peking eingesetzt. Was wusste sie, was wusste das Kanzleramt damals von Unregelmäßigkeiten? Merkel hat das heute eher so ein bisschen weggebügelt. Sie habe nichts gewusst.
Das, was da passiert ist, muss natürlich aufgeklärt werden. Das ist klar, aber dass es passieren kann, dass man zu einem Zeitpunkt, wo man von solchen Unregelmäßigkeiten keine Kenntnis hat, man sie für ein Unternehmen auch einsetzt. Das halte ich auch für gegeben. Es war ein DAX 30 Unternehmen und insofern haben wir da, glaube ich, nach dem damaligen Kenntnisstand verantwortlich gehandelt.
Ja, also verantwortlich gehandelt. Man merkt so ein bisschen, Frau Berker, hier ist dann doch die Teflon-Kanzlerin gewesen, die hier das Thema so ein bisschen versucht hat abzubügeln.
Vielen Dank. Aus dem Hauptstadtstudio war das Theo Gers. Und in diesem Corona-Zusammenhang, um den es eben auch ging, in diesem Corona-Zusammenhang bleiben wir. Denn die Pandemie schlägt nun doch auch durch auf die Kauflaune im Land. Brigitte Scholtes zu den Erkenntnissen der Gesellschaft für Konsumforschung.
Die Verbraucher in Deutschland sind wieder schlechterer Stimmung. Um 1,8 Punkte dürfte deshalb im September der Konsumklimaindex zurückgehen, schätzt das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK.
Das hängt sicherlich damit zusammen, dass zuletzt die Infektionszahlen ja wieder gestiegen sind in Deutschland,
sagt Rolf Bürkel, Konsumexperte der GfK.
Und das hat offenbar für zunehmende Unsicherheit bei den Verbrauchern gesorgt und hat dazu geführt, dass die Sparneigung vor allem deutlich angestiegen ist. Das ist immer ein Anzeichen, ein Signal für steigende Verunsicherung. Und auch die Einkommenserwartung musste Einbußen hinnehmen.
Nach 3 Anstiegen in Folge rechnen die Verbraucher nun wieder mit geringeren Einkommen. Der entsprechende Indikator sank um 5,8 Punkte auf 12,8 Punkte. Immerhin, die Bereitschaft zur Anschaffung kostspieliger Güter wie etwa Autos, Computer oder Möbel ist der Studie zufolge weiter ungebrochen. Mit 43,7 Punkten liegt der Indikator nur noch gut 5 Zähler unter dem Wert des Vorjahres. Daran könnte auch die Senkung der Mehrwertsteuer im Juli einen Anteil haben. Ansonsten aber wirkt sie sich noch nicht maßgeblich aus. Das könne noch kommen, glaubt Bürkel aus den Erfahrungen früherer Mehrwertsteuerveränderungen.
Wir gehen davon aus, dass die Effekte, also vorgezogene Käufe, vor allem im letzten Quartal dieses Jahres vonstatten gehen, wenn dann die Torschlusspanik einsetzt, bevor die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird.
Zu pessimistisch sollte man nicht sein, glaubt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Die Mehrwertsteuersenkung sei zwar grundsätzlich hilfreich, aber
ich glaube, das Wichtigste war, dass Ende April, Anfang Mai die Regierung den Spielraum, der damals bestand durch das Rückgehen der Neuinfektionszahlen, dass sie diesen Spielraum genutzt hatte zu einer Lockerung der Corona-Beschränkungen. Und dadurch ja sprang die Wirtschaft wieder an. Und das war eigentlich für mich das wahre Konjunkturprogramm.
Noch sind auch die Verbraucher optimistisch, dass sich die deutsche Wirtschaft aus der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte herausarbeiten kann. Es sei denn, es käme zu einem zweiten Shutdown. Den aber will die Regierung ja möglichst vermeiden.
Brigitte Scholtes war das. Landwirten wird ja nachgesagt, dass sie große Meister im Klagen sind. Nach 3 Dürrejahren in Folge wird es aber immer offensichtlicher, dass das Klagen der jüngeren Vergangenheit durchaus keine schlechte Angewohnheit ist, sondern handfest zu tun hat mit Wetterverhältnissen, die als Vorboten des Klimawandels zu sehen sind. Auch mit den Ernteerträgen dieses Jahres sind die Landwirte alles andere als zufrieden, aber es kam nicht so schlimm wie befürchtet und von einer einheitlichen Lage auf den Äckern kann keine Rede sein. Dieter Nürnberger, mit der Erntebilanz für 2020 in der Landwirtschaft enden die Wirtschaftsjahre ja immer am 30.06. und deshalb wird eben jetzt schon Bilanz gezogen.
Eine unterdurchschnittliche Gesamternte, große regionale Unterschiede bei den Erträgen und ein immer mehr durchschlagender Klimawandel, der auch von den Landwirten verstärkte Anpassungsmaßnahmen erfordert. Die heute vorgelegte vorläufige amtliche Erntebilanz 2020 deckt sich im Wesentlichen mit den Prognosen, die der Deutsche Bauernverband bereits in der vergangenen Woche vorlegte. So ist die Getreideernte geringer als im Vorjahr ausgefallen. Unterdurchschnitt also, sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, doch auch nicht so schlecht, wie aufgrund der Witterungsverhältnisse zu erwarten gewesen sei.
Für die Getreideernte insgesamt, also einschließlich Körnermais, erwarten wir derzeit 42,9 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet es einen Rückgang um 3,1%. Gegenüber dem mehrjährigen Durchschnitt sind das 6% weniger, die wir haben an Ernte.
Doch gäbe es starke regionale Schwankungen, je nach Bodengüte und Wasserversorgung. Doch auf jeden Fall hätten die Landwirte vielerorts mit Trockenheit zu kämpfen gehabt, das dritte Jahr in Folge. Ein anderer Grund für das schwache Ergebnis: in Deutschland gehen die Anbauflächen zurück, ein Minus von 5%. Gleichzeitig steigen zwar die durchschnittlichen Hektarerträge an, doch zu wenig für einen kompletten Ausgleich der Ernteverluste. Signifikant war der Anstieg beim Raps. Hier wurde rund ein Viertel mehr geerntet als im Vorjahr. Die Corona-Pandemie machte sich vor allem bei der Obst- und Gemüseernte bemerkbar. Auch hier gab es durchweg etwas geringere Erträge, vor allem weil ausländische Erntehelfer in diesem Jahr nur eingeschränkt verfügbar gewesen seien. Was auch preisliche Folgen hatte. Vorübergehend wurde Obst und Gemüse teils deutlich teurer. Die generelle Entwicklung zeige, dass der Klimawandel eine verstärkte Anpassung der Landwirtschaft erfordere, so Julia Klöckner.
Dass wir klimaresilientere Pflanzen brauchen, dass wir passgenauere Bewässerung brauchen, dass wir Fruchtfolgen brauchen und stärkeren Humusaufbau brauchen, dass Zwischenfruchtanbau natürlich dazu beiträgt, auch Bodenfeuchte zum Beispiel stärker zu halten. Also die Landwirtschaft wird sich und macht es jetzt schon, sich anpassen an veränderte Klimabedingungen.
Der Deutsche Bauernverband hatte aufgrund der steigenden Klimarisiken bereits vor einer Woche den Auf- und Ausbau einer sogenannten Mehrgefahrenversicherung für die Betriebe gefordert, flankiert von jeweils 500 Millionen Euro Fördergeldern in den ersten Aufbaujahren. Julia Klöckner ging darauf heute nicht ein. Stattdessen
helfen, da habe ich die Gewinnglättung ermöglicht. Das heißt, dass man gute und schlechte Jahre ausgleichen kann steuerlich. Wir haben die Versicherungssteuer runtergesetzt. Also wir haben einige Möglichkeiten, auch Investitionsprogramme, um sich darauf einzustellen.
Verbunden mit dem Appell an die Verbraucher, beim Einkauf verstärkt auf heimische Produkte und auch auf einen fairen Preis zu achten. Auch dies könne den Landwirten helfen.
Dieter Nürnberger war das und großer thematischer Sprung nach Japan. Gerade erst hat Shinzo Abe den Rekord aufgestellt als am längsten amtierender Premier des Landes, aber heute hat er seinen Rücktritt angekündigt mit Verweis auf seine angeschlagene Gesundheit. Was hat das für Auswirkungen bei der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt? Darüber möchte ich mit Volker Stanzel sprechen, früherer Diplomat, Japan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
Schönen Tag.
Herr Stanzel, Montag diesen Amtsrekord aufgestellt, heute der angekündigte Rückzug. Ist, dass Abe gesundheitlich angegriffen ist, war im Land bekannt, aber war das jetzt erwartet worden?
Nein, das ist so rasch nicht erwartet worden. Aber wie Sie sagen, er war krank, er war lange krank. Er musste schon einmal aus Gesundheitsgründen zurücktreten als Premier. Das war 2007. Also es ist eine ernste Krankheit und das ist ganz sogar nachvollziehbar, dass er das jetzt tut.
Jetzt ist Japan deutlich getroffen von der Corona-Pandemie. Die Exporte sind in der ersten Jahreshälfte so stark eingebrochen wie seit 10 Jahren nicht mehr. Ein Minus von mehr als 15%. Allerdings, es war zugleich das vierte Halbjahr in Folge, dass Japan rote Zahlen in seiner Handelsbilanz schrieb. Kann Japan ökonomisch einen scheidenden Shinzo Abe verkraften?
Das ist eine große Frage, aber das nehme ich zuerst zu dem Punkt Corona-Auswirkungen was sagen. Ich glaube, die deutsche Wirtschaft ist um etwa 30% stärker betroffen gewesen, negativ betroffen gewesen als Japan. Also ganz so dramatisch, ganz so katastrophal ist es im Fall Japans nicht. Und was die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bevölkerung insgesamt betrifft, nur eine Zahl von etwa 1 Million Japaner sind 9 Opfer der Corona-Krankheit geworden. Im Fall Deutschlands sind es 111 gewesen. Also Japan ist, denke ich, vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Das wäre nicht der Grund für einen Premierminister zurückzutreten.
Dann würden ökonomische Probleme, die von denen ich gesprochen habe, viel weniger mit Corona in Zusammenhang stehen, als mit Problemen, die das Land ohne dies hat.
Ja, ganz genau. Also Abe hat ja mit den sogenannten Abenomics, mit seinen 3 großen Pfeilen, Geldpolitik, Fiskalpolitik, Strukturreformen, versucht, dem Land den neuen Boom zu besorgen. Das ist nicht ganz geglückt. Es ist keine fehlgeschlagene Politik, aber der große Aufschwung, den er versprochen hat, an dem er gearbeitet hat, den hat es nicht geschafft. Und es liegt vor allem an dem letzten von den 3 Punkten, die ich genannt habe, den fehlschlagenden Strukturreformen.
Vielleicht ein paar Sätze zur Erklärung. Dieser wirtschaftspolitische Kurs in Japan, der nach dem Regierungschef Abenomics genannt wurde, wofür genau stand der?
Also diese 3 sogenannten Pfeile. Das eine war Geldpolitik, eine Geldschwemme zu verursachen, Geld in den Kreislauf, volkswirtschaftlichen Kreislauf zu pumpen, damit dadurch die Preise steigen, dadurch der Konsum angeregt wird, der Yen an Wert verliert und damit die Exporte hochgehen. Das hat einigermaßen geklappt. Das zweite
Der zweite Pfeil war fiskalpolitisch. Das heißt vor allem Erhöhung der Mehrwertsteuer von 5 auf schließlich 10%. Begründung, die Regierung muss für Sozialausgaben bezahlen, die stark alternde Bevölkerung, Schulden zurückzahlen. Japan ist eines der am stärksten verschuldeten Länder der Welt. Und Ausgaben der öffentlichen Hand zu finanzieren, zum Beispiel für die Olympischen Spiele. Hat auch einigermaßen geklappt. Strukturreform, das hieß Öffnung des Arbeitsmarkts für Frauen. Das hat noch einigermaßen geklappt für Einwanderer. Das hat kaum mehr geklappt. Die Regulierung durch Freihandelsabkommen, die sind abgeschlossen worden. Aber die Auswirkungen dieser Reform sind bisher nicht die erhofften gewesen, sodass die Arbeitslosigkeit zwar sinkt, aber nicht so wie erhofft. Das wirtschaftliche Wachstum nach oben geht, aber nicht so wie erhofft.
Herr Stanzel, Sie waren ja Botschafter unter anderem in Tokio. Dieses Versprechen, dass unter Abe das traditionell eher verschlossene Japan offener werden würde. Sie haben die Punkte, die für die Öffnung sorgen sollten, gerade erzählt. Das trifft aber nicht zu?
So rasch geht es eben nicht. Also Abe hat das angekündigt und er hat, ist mit großem Schwung, muss man sagen, eingestiegen. Sein erstes Jahr im Amt habe ich selber noch vor Ort erlebt. Und ich muss sagen, wie viele andere ausländische Beobachter war ich auch überrascht davon, dass jemand mit so viel Mut an diese Politik geht. Aber das durchzuhalten, die gesamte Gesellschaft mitzunehmen, wenn es um sowas wie Öffnung des Arbeitsmarkts für Frauen geht, ist klar, dass in jedem Land der Welt ist das ein großes Rad. In einem sehr traditionell gesinnten Land wie Japan ist es noch viel größer, ist schwierig. Ein Land, das als Inselland im Grunde für Einwanderer nie eine wirklich offene Tür hatte, hier den Arbeitsmarkt wirklich zu öffnen, das ist auf viel Widerstand in der Gesellschaft gestoßen. Und die Freihandelsabkommen hatten in ihrer Intention große Nachteile für einige Teile der japanischen Volkswirtschaft zur Folge, insbesondere die Landwirtschaft. Das ist auch die Wählerbasis der Regierungspartei, die da auch nicht wirklich mitgezogen hat. Sodass sich die Verwirklichung der Abenomics und die Auswirkung immer mehr in die Länge gezogen hat und letzten Endes zu einem nicht allzu positiven Image dieses im Grunde tatkräftigen Premierministers geführt hat.
Wie sehr berührt es eigentlich ökonomisch, berührt es eigentlich europäische Interessen oder deutsche Interessen, dass es ein ökonomisch stabiles Japan gibt? Oder können wir auch gut leben mit einem schwachen Japan, das dann womöglich einen Konkurrent auf den Weltmärkten weniger darstellt?
Ist ein Konkurrent, aber ist ja auch ein Kooperationspartner. Gerade auf Drittmärkten arbeiten dann japanische und deutsche und andere europäische Firmen natürlich eigentlich sehr eng zusammen, weil unsere Volkswirtschaften sich ergänzen. Insofern wäre ein boomendes Japan auch ein Vorteil für Deutschland, auch für Europa. Deswegen haben wir ja auch so hart daran gearbeitet, ein europäisch-japanisches Freihandelsabkommen zustande zu bringen, was ja auch geglückt ist. Und wir warten jetzt noch auf die Ergebnisse, wir sind noch ganz jung. Und was die Politik angeht, ist ein Land, das wirtschaftlich stark ist, natürlich auch ein stabiles Land, und damit ein zuverlässiger Partner, auch in politischer Hinsicht.
Und den könnten wir wahrscheinlich vor dem Hintergrund der geopolitischen Probleme mit den USA und mit China das kurz zum Schluss durchaus brauchen.
Den könnten wir in der Tat sehr gut brauchen, gerade weil ein Land wie Japan durch seine Nähe zu China ein Vielfaches an Erfahrungen im Umgang mit diesem Land hat, Erfahrungen, von denen wir durchaus lernen können.
Danke, Volker Stanzel war das. Einen schönen Abend wünsche ich.
Dankeschön, Ihnen auch.
Volker Stanzel als Senior Fellow Japan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik und in seiner diplomatischen Laufbahn unter anderem Botschafter in Tokio. Und Themenwechsel. In Oberndorf im Schwarzwald, nach Eigenbeschreibung im besonders reizvollen Tal, Teil des oberen Neckartals, ist der Waffenhersteller Heckler & Koch beheimatet, der mit einer langen Liste an unrühmlichen Ereignissen aufwartet. Handfeuerwaffen in Mexiko oder Ärger um angeblich wenig präzise schießende Sturmgewehre. Um all das ist es leiser geworden. Dafür gibt es nun Probleme mit den Gesellschaftern. Gestern war Hauptversammlung mit dem Ergebnis, dass Heckler & Koch eine Luxemburger Finanzholding als neuen Mehrheitsgesellschafter hat, aber keinen Aufsichtsratsvorsitzenden mehr. Heute hat sich der Waffenhersteller geäußert. Thomas Wagner berichtet.
Ich habe in einigen Artikeln gelesen, wir seien ein kriselndes Unternehmen.
Diese Einordnung erstaune ihn ein wenig, so Björn Grönert, Finanzvorstand beim Waffenproduzenten Heckler & Koch im Schwarzwald. Denn der Umsatz lag im ersten Halbjahr bei knapp 140 Millionen Euro, ein Plus von 10% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Unterm Strich kam ein Gewinn vor Steuern von 7,6 Millionen Euro heraus und bereits für das Vorjahr weist die Bilanz einen Gewinn von 1,6 Millionen Euro aus, nach Jahren mit tiefroten Ergebnissen. Björn Grönert:
Also ganz ehrlich, aus meiner Sicht kann von einer Krise, von einem kriselnden Unternehmen keine Rede sein.
Viele reden aber trotzdem von einer Krise. So ging es bei der zurückliegenden digitalen Hauptversammlung einigermaßen turbulent zu. Harald Kujat, Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr, gab den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden auf. Das Gremium ist derzeit ohne Vorsitz und damit gar nicht handlungsfähig. Hintergrund des Ganzen: Bei Heckler & Koch haben nun andere das Sagen als bisher. 20 Jahre lang hielt der in London lebende Geschäftsmann Andreas Heeschen mehr als die Hälfte der Aktien. Nun gelang es dem Luxemburger Finanzinvestor CDE, über 60% der Heckler & Koch Anteile auf sich zu vereinen. Doch genau der neue Mehrheitsgesellschafter CDE werfe Fragen auf, so Jürgen Gresslin, Vertreter der kritischen Aktionäre bei Heckler & Koch. Rüstungsgegner Gresslin verweist auf die Firma Sophie Capital, die hinter dem Finanzinvestor CDE stehe.
Und diese wiederum in der Karibik sitzt und niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt, sodass wir eigentlich als Aktionäre gesprochen im Moment gar nicht wissen, wer der Hauptgesellschaft des Unternehmens in Wirklichkeit ist.
Gresslins Hauptkritik richtet sich jedoch an die Geschäftsleitung und deren grüne Länderstrategie. Demnach werden Waffen nur noch an NATO-Staaten, NATO-assoziierte Staaten und EU-Länder geliefert. Aber, so Jürgen Gresslin:
Seit diesem Zeitpunkt, also jetzt seit 4 Jahren, kommen Jahr für Jahr neue Länder hinzu, die weder das Kriterium NATO noch EU erfüllen, aber gleichzeitig mit Waffen beliefert werden. Das geht von Indien über Indonesien, ich nenne jetzt mal noch Südkorea oder Singapur.
Doch genau diesen Vorwurf weist Jens Bodo Koch, seit Mai 2018 Vorstandsvorsitzender bei Heckler & Koch, zurück.
Davon zu reden, dass unsere grüne Länderstrategie löchrig wie ein Schweizer Käse sei, führt tatsächlich an der Realität deutlich vorbei. Nahezu 100% unserer Waffen- und Kriegswaffenexport gingen an Länder von NATO oder EU sowie NATO gleichgestellte Staaten.
Bleibe ein Anteil von 0,5% übrig, die nicht zu dieser Kategorie von Staaten zählen.
Was sind denn diese 0,5%? Hierbei reden wir von Ländern wie Südkorea und Singapur. Damit weichen wir die grüne Länderstrategie überhaupt nicht auf.
Am Nachmittag wies Heckler & Koch zudem in einer Mitteilung darauf hin, dass das Unternehmen niemals Waffen nach Belarus geliefert habe. Die Umweltorganisation Greenpeace hatte zuvor behauptet, in Belarus seien die Sicherheitskräfte bei ihrem Vorgehen gegen Demonstrantinnen und Demonstranten mit Waffen made in Germany ausgestattet.
Thomas Wagner war das. Nehmen wir Heckler & Koch mit in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothea Holz. Ein Blick auf den Kurs.
Da kann ich jetzt gerade nicht mit dienen. Wir haben uns auf die Situation in Tokio verständigt. Da gab es nämlich unterschiedliche Reaktionen. Am Aktienmarkt sorgte der Abe-Rücktritt für Verunsicherung und Verluste. Der Nikkei rutschte zeitweise um bis zu 2,5% ab, hat sich zum Handelsschluss dann wieder etwas gefangen. Abe stand ja für eine sehr lockere Geldpolitik. Der Yen wurde dagegen von diesem Rücktritt beflügelt.
Und was ansonsten die Börsenlaune bestimmt, das ist weiterhin das Treffen der US-Notenbankchefs, das in Jackson Hole stattfand.
Absolut, auch da gibt es unterschiedliche Lesarten. Die Aussicht auf eine langanhaltende Niedrigzinsphase in den USA hat deutschen Aktien nicht gut getan, denn diese Aussicht hat den Dollar geschwächt und dem Euro einen kräftigen Schub gegeben. Der Euro sprang zeitweise über einen Dollar 19 in normalen Zeiten. Kein Problem, aber in dieser Krise könnte es ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die europäische Exportindustrie werden. Der DAX 0,5% tiefer bei 13.033 Punkten, aber über die Woche gibt es ein Plus.
Und wenn wir auf die DAX-Werte im Einzelnen gucken, Bayer fiel da auf?
Das liegt an der unendlichen Glyphosat-Geschichte, die Bayer nicht gut tut. Ein US-Richter hat bemängelt, dass es beim geplanten Vergleich zwischen Bayer und den Klägeranwälten viel zu langsam vorangeht. Das heißt zwar nicht, dass der angestrebte Vergleich grundsätzlich in Gefahr ist, es könnte sich aber verzögern, die Aktien 2,5% tiefer.
Und schlechter sieht es bei der Post noch aus, das hat mit den Tarifverhandlungen zu tun.
Ja, da stellt sich die Börse darauf ein, dass es da was zu holen gibt. Für die beschäftigten Anleger stellen sich also auf kräftige Erhöhungen ein. Die Aktien sinken um gut 3%. Und es lohnt sich auch noch ein Blick auf Staatsanleihen. Da gab es kräftige Verluste. Die Umlaufrendite steigt um 5 Basispunkte auf minus 0,41%. Und der schwache Dollar treibt den Goldpreis kräftig nach oben auf 1.966 Dollar.
Vielen Dank. Das war Dorothee Holz mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten, Kultur heute. Mascha Drost ist an der Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.